der Podcast der Mediengruppe RTL.
Alles neu bei Klamroths Konter. Moderator Luis Klamroth produziert seinen NTV Polit-Talk ab sofort selbst und rückt vor in die Primetime, montags um 20.15 Uhr. Im Mediengruppe RTL Podcast haben wir ihn gefragt, was sich denn nun ändert. Für ihn, für die Sendung und für die Zuschauer. Und wie das für ihn auch war und ist, mit dem Label als jüngster Polit-Talker Deutschlands den Spitzenpolitikern auf den Zahn zu fühlen. Viel Spaß beim Hören. Du bist jetzt seit 2016 mit Klamroths Konter auf Sendung bei NTV mit deinem Polit-Talk. Seit diesem Jahr aber erstmals in Eigenregie mit der eigenen Produktionsfirma. Was verändert sich jetzt dadurch?
Ja, da verändert sich vor der Kamera und hinter der Kamera so einiges. Also es ist natürlich erstmal mega spannend, mega aufregende Zeit für mich überhaupt persönlich. Eine eigene Produktionsfirma gegründet Ende letzten Jahres. Klamroths Konter werden wir jetzt produzieren. Das ist erstmal super aufregend und gibt mir natürlich aber auch irgendwie die Freiheit, so ein bisschen mehr das zu machen, wie ich die Dinge sehe und die Dinge umzusetzen, wenn ich Ideen habe. Das ist super schön und da wird sich einiges verändern. Also einmal verändert sich zwangsläufig was, nämlich wir wechseln die Location, wir gehen ins Studio. Wir bauen da gerade eine sehr coole Deko für. Ich glaube, die wird anders aussehen, als man das so sonst so kennt aus dem Fernsehen. Das ist zumindest die Hoffnung. Wir werden um 20.15 Uhr laufen. Das ist in der Primetime. Muss man mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, ob die Leute so einen Polit-Talk sehen wollen um 20.15 Uhr. Wir werden länger werden, fast doppelt so lang.
Das heißt also so rund 40 Minuten dann jetzt?
Genau, je nachdem, 35 wahrscheinlich eher, aber genau. Und da ändert sich natürlich an der Dramaturgie von so einer Sendung auch schon mal was. Und da haben wir uns einiges überlegt, da wird einiges kommen. Zum Beispiel auch vielleicht mal ein zweiter Gast. Klamroths Konter bisher ja immer ein Gast. Das wird auch der Kern bleiben, das konfrontative, interessante Einzelgespräch mit einer spannenden Person, einer Entscheiderin, einem Entscheider. Aber wenn es sich anbietet, wenn die Konstellation spannend ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch mal einen zweiten Gast dazu holen. Vielleicht nicht die ganze Sendung über, sondern zum Ende hin. Und wir bauen so ein paar Gimmicks noch ein, die Dramaturgie noch so ein bisschen helfen sollen im Gespräch. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon alles verrate.
Kannst du irgendeine Kleinigkeit schon verraten, was so ein Gimmick ist, was man sich darunter vorstellen kann?
Ja, wir bauen, früher kannte man Klamroths Konter, da sitzen zwei Menschen gegenüber und sprechen miteinander. Das war auch spannend und das hat auch gut funktioniert. Jetzt haben wir so ein paar mehr Möglichkeiten einfach. Also es wird ein Screen geben, wir werden also Sachen einspielen können. Wir werden vielleicht auch mal einen Gast mit Sachen konfrontieren können, die er oder sie früher mal gesagt, getan, getweetet, wie auch immer hat. Das werden wir jetzt alles zeigen können und damit werden wir so ein bisschen rumspielen.
Heißt das, die Sendung wird auch optisch dann so ein bisschen, ja, erwachsener möchte man nicht sagen, aber so mehr an die Primetime angepasst?
Ja, die Sendung wird optisch ganz anders aussehen. Das wird, wir haben es komplett neu designt. Es wird auch ein neues Logo geben, es wird werden andere Farben sein. Die Sendung wird optisch nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was man vorher gesehen hat. Ich fand es vorher auch cool, sonst hätten wir damals schon auch was verändert. Ich fand das auch, sah gut aus. Das war der Location geschuldet. Die Location war einfach super. Das war im Kraftwerk in Berlin, gleich neben dem Tresor-Club, was immer zu lustigen Szenen geführt hat. Übrigens, ich schweife jetzt ab, aber ich erzähle es mal.
Sehr ruhig, Tresor-Club.
Wir haben meistens montags aufgezeichnet, auch mal vormittags. Und sonntags abends war im Tresor oft die Partyreihe Herrensauna. Und da gab es schon lustige Szenen manchmal, wenn dann die Staatskarossen vorgefahren sind mit einer Ministerpräsidentin oder einem Minister im Auto und dann liefen da aber halbnackte Männer, die nicht mehr ganz nüchtern waren, lagen da im Gras oder liefen da halt rum. Das war schon immer ein Bild, was die Politikerinnen und Politiker, glaube ich, auch beeindruckt oder irritiert hat zumindest.
Also kam war die schon quasi direkt von der After Hour?
Direkt von der After Hour und das war natürlich immer lustig, aber man hat den Bass auch dann noch gehört bei uns im Studio und so, das gab ein paar Probleme. Aber wir wollen tatsächlich jetzt in der neuen Staffel auch versuchen, so oft wie möglich live zu senden. Und da bietet sich logistisch natürlich an, in einem Studio zu sein, wo man dann die Sicherheit hat, dass es dann auch funktioniert, wenn man live sendet. Aus so einem Bunker, der das Kraftwerk ja fast war, ist es dann tatsächlich doch schwierig, logistisch einfach auch live zu senden. Und insofern freue ich mich auch drauf, jetzt ins Studio zu gehen. Das gibt uns noch ein bisschen mehr spielerische Möglichkeiten. Mhm. Im Kraftwerk war es übrigens, das hat man nicht gesehen, aber schweinekalt im Winter. Also so kalt, dass der Gast und ich bis die Kameras gelaufen sind, eigentlich immer im Wintermantel da saßen, weil es so kalt war, und dann kurz abgelegt haben und sofort nach der Sendung wieder angezogen.
Man hat euch zumindest nicht zitternd gesehen, wenn man die Ausgaben, die ich jetzt gesehen habe.
Ja, es gab tatsächlich Momente, wo meine Beine richtig gezittert haben, weil es so kalt war. Das ist auch jetzt, das ist jetzt so ein bisschen Hintergrund-Talk, aber das ist natürlich, macht auch was mit dem Gast, wenn man in so einer Location ist, wenn es so kalt ist, wenn es ungemütlich ist. Und das habe ich immer eigentlich als positiv wahrgenommen, dass es die Politikerinnen und Politiker rausgeholt hat aus ihrem Alltagstrott. Und das müssen wir jetzt mal gucken, ob wir was Ähnliches hinbekommen im Studio. Wir werden es jetzt nicht künstlich kalt machen, aber dass man vielleicht eine Situation herstellt, die auch ungewohnt ist, die nicht das typische Studio ist, wo die Politikerinnen und Politiker ihr Lächeln anknipsen und wissen, jetzt liefere ich irgendwie mal ab, sondern dass sie reinkommen und denken, okay, das ist anders, und vielleicht so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber das ist zumindest das Ziel.
Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Wo du jetzt schon sagtest, irgendwie, dass die ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen oder dass es ungewohnt für die Politiker ist. Als du angefangen hast, ich glaube, du warst 27 zu dem Zeitpunkt, und ich glaube, seitdem begleitet dich ja auch so ein bisschen dieses Label, der jüngste Polit-Talker Deutschlands. Wie war das am Anfang für dich, mit diesem Label dann den erfahrenen Politikern entgegenzutreten, und wie war es gleichzeitig auch für die?
Ja, das hat mir natürlich eine gewisse Narrenfreiheit gegeben, auch am Anfang. Und das war ganz lustig, die ersten Sendungen, da kannte die Sendung ja noch niemand und mich auch nicht. Und dann kamen die Politikerinnen und Politiker rein und dachten sich, glaube ich, zwischenzeitlich, wer ist denn der Typ mit dem ungepflegten roten Bart? Der sitzt da, macht jetzt der Praktikant die Sendung. Und waren dann überrascht, dass ich dann doch gut vorbereitet war und denen irgendwie Paroli bieten konnte. Das heißt, das hat mir natürlich einen Vorteil verschafft, um ehrlich zu sein, dann auch so jung und noch so unbekannt in dem Bereich zumindest zu sein. Und mittlerweile kennt die Sendung natürlich jeder, zumindest in dem, sagen wir mal, Politik-Kosmos.
Ja.
Und das heißt, den Vorteil habe ich nicht mehr. Aber es erlaubt mir trotzdem, bin ich ja immer noch jung und wer weiß, der Jüngste wahrscheinlich auch, aber erlaubt es mir natürlich auch, Fragen zu stellen, die ich gar nicht gekünstelt stellen muss, sondern die tatsächlich aus meiner jungen Perspektive ich mir selber diese Fragen stelle und deswegen sie dann meinen Gästen auch stelle.
Ja.
Das sind andere Fragen, als die das normalerweise bekommen. Ich glaube, deswegen ist es auch interessant. Also es ist ganz klar, dass ja auch das Tolle an dieser Sendung, ich lese morgens Zeitung, mache ich sowieso, weil es mich interessiert, und stelle mir bestimmte Fragen, wenn ich die Sachen lese. Und diese Fragen, die ich mir dann ganz natürlich stelle, kann ich dann einfach einmal die Woche den Entscheiderinnen und Entscheidern oder alle zwei Wochen die Fragen stellen. Was Besseres gibt's ja eigentlich gar nicht. Und das kann ich, weil ich noch relativ jung bin, ganz unverfroren machen. Und das sind sicher dann auch andere Fragen, als die andere stellen würden.
Das heißt, die erlauben es dir, wenn man so will, auch eher, dass du mal frech bist, ein bisschen nachbohrst oder auch mal ein bisschen provokanter bist.
Ja,
weil sie es auch ein bisschen erwarten?
Ja, es gibt natürlich auch die Situation, das sieht man auch in manchen Sendungen, dass die Politikerinnen und Politiker dann so ein bisschen mütterlich oder väterlich auf mich herabgucken und sagen, ja, der, ne, der Kleine, sowas so. Manchmal lasse ich das zu, manchmal schieße ich dann zurück. Aber es sind zumindest interessante Konstellationen. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei mir mittlerweile ist schon, dass es kein einfaches Gespräch ist, aber dass es ein faires Gespräch ist. Ich glaube, das wissen alle. Da geht niemand raus mit einem Gesichtsverlust, außer man stellt sich jetzt ganz doof an. Aber es ist nie mein Ziel, zum Beispiel jemanden bloßzustellen. Das wäre mir ganz fremd, das will ich nicht. Sondern ich gehe ganz fair und auch interessiert an die GesprächspartnerInnen ran. Also ich sage zum Beispiel am Anfang der Sendung ja immer, ich weiß nicht, ob wir das wieder machen werden, aber habe ich zumindest in der Vergangenheit immer gesagt, ich finde sie spannend. Und das sage ich zu meinem Gast, und das ist, sage ich, weil ich das wirklich finde. Also ich finde die GesprächspartnerInnen, die ich da habe, einfach super spannend und hoffe, dass die ZuschauerInnen das dann auch so sehen. Aber das ist eben die Herangehensweise, und ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung, die jetzt die Politikerinnen und Politiker haben, wenn sie in die Sendung kommen, dass sie wissen, das ist ein hartes Gespräch, der schenkt uns nichts, aber es ist ein faires Gespräch.
Ist es denn durch diese Erwartungshaltung vielleicht sogar auch schwieriger geworden über die Jahre, seine Wunschgäste dort zu bekommen?
Ja und nein. Es ist leichter geworden, Gäste zu bekommen, weil die Sendung bekannter geworden ist. Mhm. Und die die Gäste bei mir natürlich die Möglichkeit haben, netto, sage ich mal, früher 22 Minuten zu sprechen, jetzt noch viel mehr. Ja. In so einer Fünferrunde haben die vielleicht netto 6 Minuten Zeit zu reden. Das heißt, das hat sich jetzt etabliert. Die Leute wissen, bei mir haben sie Zeit, auch mal in die Tiefe zu gehen. Wir können mal Themen richtig tief besprechen. Aber natürlich, und da kann ich die verschiedenen Politikerinnen und Politiker auch verstehen, wissen sie mittlerweile auch, wenn es gerade bei denen nicht so gut läuft oder sie Sachen, Sachen verbockt haben, dann wissen die auch, das spare ich nicht aus in der Sendung, sondern da reite ich dann drauf rum oder will das erklärt wissen, wenn ich meine, da ist was inkonsistent da so. Und dann gibt's manche, die sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Warum soll ich mir jetzt 25 Minuten harte Diskussionen über das bestimmte Thema geben? Da ist es dann so schon ein bisschen schwieriger geworden, weil da geht man vielleicht dann lieber in eine andere Sendung, wo man wo man mehr ausweichen kann, sagen wir mal so. Mhm. Das liegt dann vielleicht nicht daran, dass die Moderatoren oder Moderatorinnen nicht nachhaken würden, aber weil es andere Konstellationen sind, vielleicht mehr Gäste da sitzen und deswegen es nicht dazu kommt, dass man so konfrontiert wird mit der einen Sache.
Nun hast du ja über die Jahre auch schon einige große Kaliber zu Gast gehabt. Da waren Parteichefs dabei, da waren auch Minister schon dabei. Hast du noch persönlich so Ziele, also Wunschgäste, die du auf jeden Fall noch haben willst, auch wenn sie vielleicht schon 3-4 Mal abgesagt haben?
Ja, natürlich. Also ein Wunschgast ist Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß,
ja, okay. Er ist einer meiner Wunschgäste, den hätte ich tatsächlich echt sehr gerne in der Sendung. Ich glaube, es ist einfach ein super spannender Typ und spielt ja in so vielen Bereichen mit. Er ist ein sehr politischer Mensch. Ja. Sowieso ist Sport ja nie unpolitisch, Fußball schon mal gar nicht. Das ist ein ganz mächtiger Mensch in der Wirtschaft sowieso. Der hat eine persönlich natürlich super spannende Geschichte, jetzt auch nochmal in den letzten Jahren. Und darüber würde ich gerne mit ihm sprechen. Hat mir schon ein paar Mal abgesagt, aber ich versuche es weiter. Mhm. Und politisch, das ist ja das Spannende, es bewegt sich ja so viel, dass immer neue spannende Personen auch auftauchen. Und das erschöpft sich eigentlich nicht, mit wem ich da sprechen möchte. Klar, wenn ich jetzt Angela Merkel sage, mit der, die würde ich auch gerne in der Sendung haben, das ist ja klar, aber wir wissen ja, sie gibt nicht so viele Interviews, aber ich arbeite dran.
Wer weiß, in ein paar Jahren vielleicht, ja. Vielleicht ja auch, wenn sie dann durch ist mit der Bundeskanzlerschaft.
Ja, dann kann man ja meistens auch mehr erzählen, als wenn man gerade mittendrin ist.
Aber meinst du, sie würde es machen oder schätzt du sie eher so ein, dass sie dann sagt, so, ich verabschiede mich jetzt komplett und ich will überhaupt nichts mehr von irgendwem wissen?
Nee, ich glaube, wie die meisten Politikerinnen und Politiker ja auch, ist sie ein politischer Mensch einfach. Ich glaube, so einfach abstellen kann man das nicht, sich aus Debatten rauszuhalten, wenn man einmal mittendrin war und auch Gegenstand der Debatten war, dann.
Das macht sie jetzt ja auch schon manchmal gerne, dass sie einfach mal so ein paar Wochen ein bisschen abtaucht.
Das stimmt, ja, das stimmt. Das stimmt. Sie ist nicht die Kanzlerin, die sich überall einschaltet.
Da nicht die Medienkanzlerin.
Ja, da hast du recht. Das stimmt schon. Ich schätze mal, da wird es erstmal ein paar Monate Ruhe geben und dann wird sie sich schon irgendwie wieder einbringen. Wahrscheinlich nicht in der Tagespolitik. Das macht man ja erstmal nicht. Eigentlich als Ex-Kanzler, aber wir wissen ja, wie es aussieht. Gerd Schröder schaltet sich ja auch bei der SPD von der Seitenlinie hier und da mal wieder ein. Mit dem würde ich im Übrigen auch super gerne in der Sendung mal sprechen. Den kenne ich auch persönlich, aber bisher hat er, glaube ich, nicht so die Lust zu kommen.
Bleibt auch noch ein Ziel.
Bleibt auch ein Ziel, ja, man muss ja auch Ziele haben.
Auf jeden Fall. Um jetzt nochmal zurückzukommen, es war ja wahrscheinlich für dich dann auch ein Ziel, auf die Primetime zurück, auf diesen 20:15 Slot. Jetzt wechselst du auch vom Dienstag auf den Montag mit der Sendezeit. Und wenn ich da mal so schaue, montags 20:15, da läufst du direkt gegen Günther Jauch. Klar, in dem Fall mit Wer wird Millionär. Aber er war ja auch selbst mal Polit-Talker. War er für dich ein Vorbild? Gab es für dich konkrete Vorbilder, bevor du diese Sendung angetreten bist?
Sicher viele Vorbilder gab es, oder gibt es auch immer noch, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also ich habe bei Günther Jauch lustigerweise ein Praktikum gemacht, als er auf dem Sonntagabend die Politshow noch hatte, die Talksendung. Da war ich Praktikant in der Redaktion. Super Spaß gemacht. Ja. Es war eine tolle Arbeitsatmosphäre, muss man echt sagen. Ich habe auch schon bei anderen Sendungen Praktika gemacht oder in anderen Bereichen Praktika gemacht, wo die Arbeitsatmosphäre überhaupt nicht so toll war. Aber bei Günther Jauch muss man echt sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Und das waren tatsächlich auch die Wochen, wo ich mir überhaupt überlegt habe, dass sowas für mich in Frage käme, in so einem Polit-Talk, Polit-Journalismus, Fernsehjournalismus-Bereich zu arbeiten. Ob jetzt vor oder hinter der Kamera war damals noch gar nicht Thema, aber das war einfach so eine spannende Arbeit und so eine tolle Atmosphäre, die, da muss man einfach auch sagen, war Günther ja auch maßgeblich auch für verantwortlich. Weil du hast natürlich auf so einem Platz Sonntagabend, wo er lief, einen enormen Druck. Also das ist ja ein unfassbarer Druck, da zu laufen. Gefühlt guckt halb Deutschland zu.
Direkt nach dem Tatort.
Genau. Und das, was du da besprichst, wird am nächsten Tag Thema sein. Und diesen Druck hat er sein Team, zumindest in der Zeit, in der ich da war, nie spüren lassen. Überhaupt nicht. Der hat das nicht weitergegeben, diesen Druck, sondern er hat sich immer vor sein Team gestellt. Und insofern war das schon beeindruckend. Und zumindest, was die Arbeitsatmosphäre innerhalb so einer Redaktion angeht, ist das schon eine Art Vorbild, ja.
Wo du jetzt sagtest, du bist durch dieses Praktikum auch so ein bisschen auf die Idee gebracht worden, dann selber vielleicht auch in die Richtung zu gehen, Politjournalismus. Dann würde ich ja ganz gerne mal wissen, wie bist du denn überhaupt und wann politisiert worden, grundsätzlich?
Ja, es gibt natürlich so ein paar Momente, die romantisiere ich vielleicht auch in der Rückschau, wo man sagen kann, da habe ich zum ersten Mal politische Erlebnisse gehabt. Mhm. Aber ganz klar, meine Eltern sind einfach sehr politische Menschen, schon immer gewesen und haben uns auch so erzogen. Also es gab ganz oft Diskussionen zu Hause am Küchentisch. Wir haben immer ganz viel über Themen geredet, die in der Welt passieren. Wir haben irgendwie zusammen ganz klassisch Tagesschau geguckt und dann über die Themen gesprochen, die dort passiert sind. Meine Eltern haben mich mit auf Demos genommen und dann gab es so ein, zwei Momente. Ich behaupte immer, der Irakkrieg, dass ich das schon auch richtig mitbekommen hätte, wie zumindest die Atmosphäre auf der Straße gespürt habe bei den Demos, wo mich meine Eltern mitgenommen haben. Und dann gab es in Hamburg, da wurde ein Senator gewählt, Roland Schill hieß das, der mittlerweile völlig abgestürzt ist. Ich glaube, der war sogar im Big Brother Haus.
Ich glaube, der war auch in diversen Formaten.
So genau, wurde rumgereicht. Der war ein kompletter politischer, mal milder ausgedrückt, sagen wir mal Hardliner, aber einfach eine Vollkatastrophe. Mhm. Ich glaube, würde jetzt auch jeder zustimmen in der Nachbetrachtung zumindest. Und da hat mich mein Vater, der hat an meiner Schule gesprochen, im Wahlkampf da und in der Aula, und da hat mich mein Vater mitgenommen. Und das war, da habe ich zum ersten Mal gespürt, was Politik auch bedeutet im Alltag. Also politisch aktiv zu sein, gegen etwas einzustehen. Und das waren so die Momente, die mich zum politischen Menschen gemacht haben. Aber das Elternhaus war einfach schon immer sehr politisch und ich glaube, das hat sich dann so durchgezogen.
Inwiefern hat Politik auch für dich was mit Parteien zu tun?
Ja, in Deutschland natürlich zwangsweise viel. Politik ist einfach sehr durch Parteien geprägt, noch. Ich glaube, wird es auch eine ganze Zeit lang sein. So, die eine Partei stellt sich dann vielleicht neu auf, verändert sich, eine andere verschwindet kurzzeitig in der Bedeutungslosigkeit. Aber natürlich ist Politik durch die Parteien geprägt. Das hat ja auch seinen Sinn, finde ich auch gut. Ich glaube, Parteien haben im Moment eine große Schwierigkeit, die junge Generation für sich einzunehmen. Ich glaube, da müssen alle Parteien dran arbeiten. Aber klar, ist Politik in erster Linie in Berlin zumindest auch natürlich Parteipolitik. Aber Politik oder gesellschaftsrelevante Themen, das ist ja das, was mich interessiert. Also ich habe ja auch nicht nur Politikerinnen und Politiker in der Sendung. Geht ja weit darüber hinaus. Also es ist ja allumfassend, wie sich in unserer Gesellschaft Dinge verändern, wie sie mal waren, wie sie mal werden und wie man im Alltag auch zusammenlebt. Das sind ja alles, in fast allem steckt ja Politik, und deswegen ist das ja auch so spannend.
Käme denn für dich persönlich, soweit ich weiß, bist du nicht in einer Partei, nee. Käme für dich ein Eintritt irgendwie in Frage, und wenn ja, was müsste vielleicht passieren?
Ja,
mit dieser Partei dann, ohne zu sagen, welche?
Ich glaube, solange ich als Journalist arbeite, kommt das für mich nicht in Frage. Mhm. Ich weiß, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind in der Partei, die schaffen das auch super, da eine Distanz zu schaffen, und die berichten da nicht drüber. Aber ganz ehrlich, es wäre natürlich komisch, wenn ich jetzt in der CDU Mitglied wäre zum Beispiel und hätte dann einen Jens Spahn zu Gast und würde dann mit ihm diskutieren. Das wäre strange. Aber es gibt auch einfach im Moment keine Partei, wo ich sagen würde, da zieht's mich irgendwie hin. So, aber Parteienpolitik, ja, ist, habe ich ja eben auch schon gesagt, auch nicht das Attraktivste im Moment für junge Menschen, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, dass junge Menschen da eintreten und auch Parteien mit verändern und prägen. Aber ich bin nun mal Journalist und bewahre da die nötige Distanz.
Ich meine, es gibt ja auch noch so Bewegungen natürlich wie Fridays for Future, die ja unbestritten einen großen Effekt hatten, auch auf unser Zusammenleben, auch auf die Politik als solche, aber so vom Gefühl her noch nicht so einen wirklich durchschlagenden.
Ja, ich glaube, die haben schon riesen Rieseneffekt. Einmal, dass sie die mediale Agenda natürlich über jetzt ein Jahr schon dominieren, muss man ja sagen. Also es kommen im Zwischendurch immer mal wieder andere Themen hoch, aber Fridays for Future schafft es, immer wieder die Themen auf die Agenda zu setzen. Das verlangt erstmal großen Respekt, das so zu schaffen, das durchzuhalten. Aber klar, in konkreten politischen Maßnahmen ist da noch nicht der Durchschlag passiert. Ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe jetzt für die Bewegung, das aufzufangen, dass da nicht eine große Frustration bei den Leuten, die diese Bewegung unterstützen, dass die Frustration nicht so hoch wird, dass sie irgendwann aufhören zu unterstützen. Aber da sind ja auch ein paar Leute, die führenden, also Luisa Neubauer zum Beispiel ist ja auch Mitglied bei den Grünen, ein paar andere auch. Es gibt da, glaube ich, auch aus anderen Parteien junge Menschen, die da mitmachen. Aber es ist eine große Frage, die sie sich natürlich stellen müssen. Wollen sie nicht den Marsch in die Institution versuchen? Also sollte man nicht entweder in eine Partei eintreten oder darüber nachdenken, eine eigene Partei zu gründen? Klar.
Weil letzten Endes die Partei aber als solche fühlt sich ja von außen für junge Menschen immer so ein bisschen als sowas Undurchdringliches an. So, man kommt rein, man fängt erstmal ganz klein an, man macht ein bisschen Straßenwahlkampf mit oder auch von Tür zu Tür, aber man kommt nicht so wirklich voran. Wäre das also effektiver, als junger Mensch jetzt eher in so eine Partei zu gehen oder zu sagen, wir gründen unser eigenes Ding? Dann musst du ja auch erstmal überhaupt diese mediale Aufmerksamkeit kriegen.
Ja, ich glaube, es ist super mühsam, auch eine Partei zu gründen. Da spielen ja einige Bereiche mit rein und das überhaupt mal das auf den Weg zu bringen, ist, glaube ich, super kompliziert. Ich glaube auch, dass sich Parteien mittlerweile öffnen für junge Leute. Also es gibt ja auch ein paar prominente Gesichter. Lili Blauzun kann man mal auf Twitter folgen oder Instagram. Sehr informativ, lustig und entertaining. Zum Beispiel die auch ganz offen anspricht, die ist bei der SPD, bei den Users, die spricht ja auch ganz offen an, dass es mühsam ist und erzählt aber auch, wie ich finde, beeindruckend, wie toll die politische Arbeit aber auch ist und wie viel Spaß das machen kann. Und deswegen glaube ich, man kann Aktivist sein und oder Aktivistin auf der Straße, wenn die Rolle hat, und es bedeutet nicht zwangsläufig, dass man in eine Partei eintreten muss, um was zu verändern. Fridays for Future verändert ja Sachen. Aber ich glaube, in Parteien kann man eben auch ganz viel verändern und da brechen gerade einfach auch Strukturen auf.
Und wie schätzt du gerade in solchen Zeiten, wo Parteistrukturen aufbrechen, wo es generell auch sich so anfühlt, als wären es sehr unsichere politische Zeiten, wie schätzt du dann die Bedeutung einer Sendung wie deiner ein, die ja auch dann quasi von einem jungen Anchorman geführt wird?
Ja, ich will das nicht zu hoch hängen. Also alleine schon, um mir nicht selber Druck zu machen. Mhm. Wir machen auch nur Fernsehen. Also ich glaube, politische Formate, ob das jetzt im Bewegtbild, im Radio, im Podcast oder in der schriftlichen Form online oder auf Papier, sind alle wichtig. So, das ist gehört zur Meinungsbildung dazu, sind im besten Falle informativ, im schlechtesten Falle drehen sie Debatten in eine Richtung, in die Debatten sich nicht entwickeln sollten. Also ich glaube schon, dass man zumindest eine Verantwortung hat, wenn einem relativ viele Menschen zugucken, dafür, wie man zum Beispiel Sachen framed, auf welche Themen man seinen Fokus auch legt. Ja, macht man Themen vielleicht größer, indem man sie in der Sendung bespricht, obwohl sie eigentlich unwichtig sind? Bespricht man vielleicht andere Themen, weil sie gut für Quoten sind? Das versuche ich zum Beispiel zu vermeiden. Und glaube, ich habe da auch so ein bisschen die Freiheit von NTV zu sagen, wir haben auch mal Gäste oder Themen, die ich super spannend finde, die vielleicht nicht ganz auf der Hand aber liegen und vielleicht nicht der super Quotenrenner sind. Ich glaube, da hat man schon eine Verantwortung. Aber ich werde mit der Sendung jetzt nicht die Welt verändern.
Aber du hast ja schon den Anspruch, irgendwie jetzt auch allein durch diesen prominenteren Sendeplatz auch ein größeres Publikum anzusprechen. Du sagst du selbst, du willst die Sendung ein bisschen umstrukturieren, auch mit mehreren Gästen.
Ja, natürlich. Also die Ambition ist natürlich da, dass man auch eine relevante Sendung schafft. Eine Sendung, die Strahlkraft vielleicht über den Sendeplatz hinaus auch hat und natürlich auch Debatten vielleicht mit anstoßen kann, Teil von Debatten sein kann. Mhm. Das ist schon die Ambition. Ich freue mich da auch auf den 20:15 Sendeplatz, auch wenn ich weiß, dass es ein großes Risiko ist, auch von NTV, dass die das eingehen, finde ich stark.
Aber auch ein großes Vertrauen, endlich.
Großes Vertrauen, natürlich, total. Fall. Freue ich mich auch drüber. Aber ja, so ein Polit-Talk um 20.15 Uhr zu senden, das gibt's sonst nicht im deutschen Fernsehen. Das finde ich schon super. Finde ich echt stark. Müssen wir mal gucken, ob es funktioniert.
Vielleicht setzt man ja auch einen Trend damit.
Vielleicht setzt man einen Trend, ja. Vielleicht laufen die bald alle um 20.15 Uhr, dann kriege ich ein Problem. Aber
vielleicht gucken in dem Sinne ja auch deshalb auch weniger junge Leute diese Shows oder sind generell vielleicht auch ein bisschen Politik interessiert, weil diese beliebten Shows immer so mega spät kommen.
Das kann sein, aber ich glaube, es geht da weniger um den Sendeplatz, wann junge Leute was gucken, sondern eher, ob man relevante Inhalte produziert oder nicht. Und um ehrlich zu sein, am Ende des Tages ist mir völlig egal, wie ich die Leute erreiche, ob ich die jetzt über TV Now am Handy erreiche oder zu Hause mit den Eltern zusammen vorm Fernseher. Ist zweitrangig, Hauptsache die Inhalte kommen an.
Apropos Leute erreichen mit relevanten Inhalten. Du bist auch beteiligt an einer App namens Diskutier mit mir. Kannst du mir erklären, wie diese App funktioniert?
Ja, das ist ein gemeinnütziger Verein. Den habe ich vor der Bundestagswahl zusammen mit zwei Freunden gegründet. Die hat zum Ziel, Menschen mit unterschiedlichen politischen Meinungen ins Gespräch zu bringen. Also Leute, die sonst vielleicht nicht miteinander sprechen, weil sie unterschiedliche Lebenserfahrungen haben, aus unterschiedlichen Bereichen kommen, sich politisch nicht nah sind, die mal ins Gespräch zu bringen und dazu zu bringen, zu sehen, ach, es gibt noch andere Perspektiven auf bestimmte Themen. Die funktioniert wie so ein Mix aus einem Anti-Tinder und WhatsApp. Man bekommt 5 Thesen, gesellschaftsrelevante Thesen, politische Thesen, swipet die links oder rechts, je nachdem, ob man zustimmt, und wird dann mit jemandem gematcht, der da anders denkt. Ich glaube, das ist ganz spannend und auch wichtig in der heutigen Zeit, dass wir nicht nur mit den Menschen, die in unserem Freundeskreis sind, über solche Dinge sprechen, weil mit denen ist man meistens, wenn man ehrlich ist, so ist es zumindest bei mir, hat man grob die gleichen politischen Überzeugungen, die gleichen Gedanken und man bestätigt sich da eigentlich immer so ein bisschen selber drin. Das ist ja auch schön, deswegen hat man ja auch unter anderem Freunde, weil man da in so einem sicheren Umfeld ist. Und die App hat halt zum Ziel, mal das zu durchbrechen und zu sagen, nee, es gibt auf Themen vielleicht auch legitime andere Meinungen und die gehört es auch zu hören und sich damit auseinanderzusetzen, weil dann im Umkehrschluss man vielleicht seine eigenen Argumente auch nochmal überdenken kann.
Und funktioniert das denn so, dass es quasi allgemein, also die Fragen zu allgemeinen Themen gestellt werden oder seid ihr auch spezifisch, wir haben jetzt nächsten Monat Neuwahl in Hamburg und dann können wir quasi sagen, wir nehmen uns wieder wie der Wahl-O-Mat so ein bisschen die Themen dieser Wahl vor und stellen die dann dazu Debatte.
Ganz genau, das machen wir auch. Also zur Hamburg-Wahl sind wir natürlich auch am Start. Da werden die Themen, unter anderem die in Hamburg diskutiert werden, Thema sein. Da werden wir aber auch bundespolitische Themen diskutieren. Wir haben das auch bei der Europawahl gemacht. Das war eine super spannende Herausforderung, weil was diskutieren eigentlich Europäerinnen und Europäer untereinander außer Migration, langweilig, wird die ganze Zeit diskutiert. Ja. So, was sind noch europäische Themen, die diskutieren? Das zu finden, das herauszufinden, das haben wir bei der Europawahl gemacht. Da haben wir mit einer künstlichen Intelligenz gearbeitet, die die Sprachen, das Geschriebene live übersetzt hat. Heißt, man konnte, wenn ich jetzt als deutsch sprechender Mensch mit einer Polin gechattet habe, dann habe ich ihre Antworten auf Deutsch gelesen und sie hat meine Antworten auf Polnisch gelesen. Und das war super spannend, weil wir wollten, dass Europäerinnen und Europäer mal direkt miteinander sprechen über solche Themen, über europäische Themen und vielleicht auch Menschen, die kein Englisch sprechen können, sondern Menschen, die auf ihrer Muttersprache diskutieren wollen und haben da so einen europäischen Diskursraum geschaffen. Und so machen wir das mit Diskutieren mit mir bei der Hamburg-Wahl und bei verschiedenen anderen Anlässen auch und versuchen eben einfach Menschen ins Gespräch zu bringen. Das ist erstmal die Grundidee.
Eine sehr coole Idee auf jeden Fall. Um jetzt zum Abschluss des Gesprächs nochmal kurz vom Thema Politik wegzukommen. Ich hörte, du bist großer Fußballfan. Bei welchem Verein wirst du leidenschaftlich?
Ja, ich bin reingeboren worden sozusagen, weil mein Vater auch großer Schalke-Fan ist. Und deswegen bin ich damals, ich kann mich gar nicht mehr erinnern wann, aber Schalke-Fan irgendwann geworden und komme da auch nicht mehr so richtig raus. Also
das ist mein Verein. Dieses Jahr auch ein gutes Jahr wieder erwischt, ne?
Es läuft mal wieder gut. Es ist auch spannend, einfach Schalke-Fan zu sein, weil es läuft nicht immer gut. Im Moment läuft's ganz gut und ich werde jetzt auch wieder ins Stadion gehen, hoffentlich öfter. Das war im letzten Jahr, ist das ein bisschen zu kurz gekommen, aber so oft ich schaffe, fahre ich auch runter nach Gelsenkirchen. Meine Oma wohnt in Bochum, die besuche ich dann immer noch auf dem Weg und gehe dann ins Stadion.
Und was glaubst du, wer wird Meister?
Ja, es sind natürlich die üblichen Kandidaten, sind schon, also natürlich wird Bayern irgendwie ganz oben mitspielen. Ich bin mal gespannt, ob Dortmund dieses Jahr nochmal, müssen die, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen. Also im letzten Spiel waren ja jetzt top, aber und dann bin ich gespannt, wer da so als Drittes noch mitschwimmen wird. Schalke sicher nicht.
Schalke ist natürlich meistens dann so ein Kandidat, der so als Dritter, Vierter.
Ja, ich glaube eher, ne? Ich glaube eher als Vierter, Fünfter. Also bei Schalke ist ja auch das altbekannte Problem, wenn die jetzt einmal eine gute Serie spielen, ein paar Spiele hintereinander gewinnen, dann wird direkt von Meisterschaft geredet. Insofern da mache ich nicht mit. Ich bin da realistisch.
Tatsächlich im Gegenteil, wenn man dann so als Borussia Dortmund aber dann doch mal es wagt, leicht von der Meisterschaft zu reden nach einer grandiosen Hinrunde, dann kann es auch ganz schnell wieder bergab.
Ja,
es gibt da kein Allheilmittel. Wie geht man mit der Frage um?
Ich glaube, man muss mal ein bisschen nüchtern das einfach betrachten. Obwohl es natürlich auch schön ist, ich kenne das ja auch nach einem Superspiel, sich da so rein zu fantasieren. So, jetzt ist alles möglich, jetzt spielen wir international.
Von der Euphorie getrieben.
Ja, genau, von der Euphorie getrieben. Aber wenn man dann quasi die Euphorie weg ist, dann betrachtet man das nüchtern und weiß auch, Schalke ist ein Kandidat, der mal überraschend weit oben stehen kann. Aber ich glaube, auf die nächsten Jahre, wenn sich da strukturell im Verein nicht viel ändert, nie um die Meisterschaft mitspielen wird.
Alles klar. Luis, ich danke dir für das Gespräch. Viel Erfolg mit dem, ich sag mal, Relaunch der Sendung, Klamroth's Konter, auch mit deiner App. Und obwohl ich Bremer-Fan bin, wünsche ich trotzdem mal auch Schalke 04 viel Glück.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Das war der Podcast mit Luis Klamroth. Klamroth's Konter läuft im neuen Gewand ab 10. Februar in 2-Wochen-Takt montags um 20.15 Uhr bei NTV. Mehr unserer Podcasts findet ihr bei Audio Now, Spotify und Apple Podcasts. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr abonniert, bewertet und diesen Podcast weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.
Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.